Mir geht es dabei gar nicht unbedingt darum, dass man aus den sozialen Medien erkrankt, sondern dass es dadurch schwerer ist, sich gesund zu erhalten.
Heute geht es in diesem Podcast um psychische Erkrankheit und Gesundheit mit Fokus auf die Generation Z. Ja, ein großes Thema, wenn man vor allem Presseartikel und Leitmedien verfolgt hat die letzten Monate, vor allem nach Corona. Ich habe dazu eine Expertin eingeladen und freue mich, begrüßen zu dürfen bei mir im Interview Dilara Hamalwa. Herzlich willkommen.
Hi, danke.
Ja, und die Lara, die wird uns so ein bisschen Einblicke geben, die wir bisher heute noch nicht hatten, um sie ganz kurz vorzustellen. Sie hat Rehabilitationswissenschaften für Soziales studiert. Da kannst du gleich noch ein bisschen was zu sagen, weil sich wahrscheinlich jeder Zuhörer jetzt gerade umdreht und fragt, hä, was ist denn das? Auf jeden Fall lehrst du jetzt seit kurzem an der Europäischen Fachhochschule in Köln soziale Arbeit. Du bist selbst 1995 geboren, das darf ich sagen, hast du mir vorher mitgeteilt, also Generation Z, noch ganz knapp bei der Generation Z zugehörig und ja, hast bisher als Studienberaterin an derselbigen Hochschule gearbeitet, also Studierende akquiriert, die Seminarleitung schon inne gehabt. So, und ich glaube, jetzt ist so der Punkt, liebe Lara, wo du gerne noch mal ein paar Worte selbst zu dir sagen kannst und vor allem uns aufklären kannst, was Rehabilitationswissenschaften für Soziales eigentlich ist.
Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass das viele, viele Fragezeichen aufwirft, wenn ich nämlich sage, die klassische Frage, was machst du eigentlich? Und ich sage dann, ja, ich bin Reha-Wissenschaftlerin. Dann ist tatsächlich erstmal ein großes Fragezeichen da. Und im Grunde erkläre ich das immer so mit genau dem, was du eben sagtest. Reha-Wissenschaften für Soziales, um das erstmal kurz zu machen. Und wenn die andere Person noch nicht ganz abgeschaltet hat, dann erkläre ich auch noch, was es eigentlich ist. Und da geht es hauptsächlich darum, dass wir in unserem Sozialsystem ganz viele Auffangbecken sozusagen haben. Jemand, der vielleicht lange arbeitslos war, der kann in Maßnahmen für soziale Reha reinkommen und wird dann von Menschen wie mir betreut, um den Weg zurückzufinden in die Gesellschaft, in die Arbeit vielleicht. Und das ist so ein Teilbereich, in dem ich zumindest tätig war. Da gibt es noch ganz viel mehr, aber das ist ein Bereich, aus dem ich komme, um Menschen zu unterstützen.
Super. Jetzt betrifft das ja nicht unbedingt immer die Generation Z, weil du sagst, Menschen, die jetzt zum Beispiel eine Zeit lang arbeitslos waren. Unser Fokus soll aber natürlich schon darauf liegen, wie schaffst du die Verbindung zu dieser Generation, beziehungsweise gerade wenn wir, und da sind wir im Prinzip schon drin, aber ich mag das eigentlich, wenn wir da sofort reinspringen, über psychische Erkrankungen und Gesundheit sprechen. Was muss man dabei zur Generation Z und vielleicht auch im Vergleich zu den anderen Generationen wissen? Denn mein Eindruck ist, dass gerade an äußeren Einflüssen und Ängsten, die da so bestehen, diese Generation doch schon sehr viel plagt. Wie ist das aus deiner Sicht?
Ich habe eine ähnliche Sicht und ich habe drei Punkte, die ich denke, die sehr, sehr wichtig sind, die zu betrachten sind. Das sind so die grundlegendsten. Da kann man dann noch unterschiedlich tief reingehen. Aber ich denke, dass ein Riesenpunkt ist, warum wir vielleicht auch viel davon lesen mittlerweile, dass es vermehrt Diagnosen gibt, zum Beispiel vermehrt Therapien, die in Anspruch genommen werden, ist meiner Meinung nach oft in Verbindung damit, dass wir psychische Erkrankungen überhaupt anerkennen. Wir sind noch nicht so weit davon entfernt, dass wir in Psychiatrien Menschen noch weggeschlossen haben, weil wir dachten, das stimmt irgendwas nicht. Das ist noch nicht so lange her, wie es vielen von uns vielleicht vorkommt. Gut, wir als Generation Z waren da noch nicht geboren. Trotzdem spüren wir das natürlich noch. Und mittlerweile ist die Anerkennung von psychischen Erkrankungen viel, viel, viel besser geworden. Das führt aber auch dazu, dass viel mehr Menschen Diagnosen bekommen, Therapien in Anspruch nehmen und das verfälscht so ein bisschen die Zahlen auch, weil wir dann vergleichen. Und das stimmt nicht mehr ganz, der Vergleich, weil wir noch nicht weit genug weg sind von dem, dass wir einfach meistens davon ausgehen, okay, dann stimmt einfach irgendwas nicht, sperren wir die Menschen weg. Und da wurden keine Diagnosen gestellt, keine Therapien gemacht. Das ist ein Punkt, der definitiv eine große Rolle spielt, vor allem auch, wenn wir uns anschauen, dass vielleicht Eltern sensibler werden und nicht mehr eine Pubertät einfach als Pubertät abstempeln, sondern auch schauen, okay, sind das vielleicht tiefer gehende Punkte, die behandelt werden müssen?
Ja, wenn du gerade das ansprichst, sind das tiefergehende Punkte. Ich meine, über welche Probleme oder Erkrankungen in dem Sinn sprechen wir denn, wenn wir darüber lesen und vielleicht auch so junge Menschen dann als Führungskraft bekommen, dann ist uns ja oft nicht klar, ja, psychisch krank, aber was denn jetzt genau? Was ist das heutzutage, mit dem dann vor allem junge Menschen dann in der Schule oder in die Arbeit kommen?
Ganz oben mit dabei sind zwei Dinge. Einmal Depressionen und Ängste. Die sind definitiv große Punkte, die bestimmt was damit zu tun haben, was ich eben gesagt habe. Die Anerkennung dessen, dass wir dann überhaupt sagen, okay, das gibt es zum einen, so grundlegend, wie sich das anhört, aber das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir Dinge behandeln können. Und genau, Depressionen und Ängste sind definitiv mit dabei, die dann sich auch durch das Leben ziehen. Und dann ist genau die Frage, die du gestellt hast, ja, okay, was bedeutet das denn dann für die zukünftigen Führungskräfte und für mich vielleicht, die dann unter diesen arbeiten wird?
Ja, ab absolut. Depressionen und Ängste. Ich meine, du musst es ja, wie du selber sagst, irgendwie angehen, irgendwann angehen. Hast du denn Zahlen dazu? Weil wir vorher auch über Zahlen gesprochen hatten. Ich habe mal gelesen, das hat der Spiegel im Januar 2023 veröffentlicht, dass bis zu 70% aller Kinder und Jugendlichen durch die Folgen von Corona psychische Belastungen haben. Auch hier stelle ich mir jetzt wieder die Frage, stimmt diese Zahl? Vielleicht hast du andere. Und zweitens, wie wirkt sich das aus? Wahrscheinlich eben auf Depressionen und Ängste, soziale fehlende Kontakte während der 2 Jahre? Oder was ist da genau passiert in seinem Kopf von dem jungen Menschen?
Corona hat definitiv Auswirkungen gehabt. Ich glaube tatsächlich aber, dass wir auch noch gar nicht so weit sind, das abschließend zu beurteilen. Wir sind ja, wann haben wir die letzten Vorkehrungen jetzt gehabt? Die sind ja noch nicht lange her, dass wir gesagt haben, okay, wir hören jetzt auf damit. Ich glaube, dass da noch viel kommen wird auf lange Zeit gesehen, weil eine psychische Erkrankung nicht das, was heute entsteht und morgen eventuell wieder weg ist, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ich glaube, dass da noch viel kommt. Tatsächlich habe ich keine konkreten Zahlen, die ich jetzt belegen oder widerlegen kann zu dem, was du gesagt hast. Aber es ist auch definitiv in der Zeit, nicht nur vom Spiegel oder wer auch immer das noch berichtet hat, auch Krankenkassen haben ja dazu Zahlen und berichten auch, dass die Therapieangebote weiter ausgeschöpft werden, dass die Leute mehr in Therapie gehen, die Kinder, die Jugendlichen mehr in Therapie geschickt werden durch die Eltern. Also das ist definitiv passiert und wird auch, glaube ich, noch eine Weile als wie sagt man das? Als Punkt, der nach Corona kommt, definitiv zu sehen sein.
Ja. Ich meine, äußere Einflüsse, ja, das war jetzt Corona, das sind solche Sachen wie der aktuelle Krieg, das sind auch Dinge wie Inflation, alles wird teurer. Auch ich würde, wenn ich eigentlich nicht regelmäßig Nachrichten vermeide, wahrscheinlich mehr Angst haben, weil es ja irgendwo auch berechtigt ist. Das heißt, es trifft natürlich nicht nur die Generation Z, aber es sind schon viele Dinge, die, glaube ich, und das kannst du jetzt vielleicht gerade nochmal sagen, auf einen jungen Menschen, auf einen jungen Organismus anders einwirken. Zumindest ist das, was ich in den Vorträgen immer sage. Wir als Erwachsene können das irgendwie einordnen, junge Menschen oft nicht. Da heißt es, Corona schließt dich ein, kann sein, dass das jetzt für immer ist. Und als Erwachsene denkt man so, naja, wird schon wieder vorbeigehen. Als Kind agierst du da wirklich anders? Was ist so deine Erfahrung? Ich meine, was hast du da erlebt und beziehungsweise wie siehst du das mit den Menschen, mit den jungen Menschen, mit denen du zu tun hast im FSJ und andere?
Das hat definitiv einen Einfluss auf die Erkrankung oder überhaupt die Feststellung, ob eine Erkrankung vorliegt, wie alt man ist. Tatsächlich habe ich bis vor jetzt ungefähr 3 Jahre, also vor Corona, in meinen Seminaren noch ganz oft das Beispiel der Depression genannt und meine Menschen in meinen Seminaren immer gefragt, okay, was denkt ihr denn, ab wann wir solche Dinge diagnostizieren sollten und wann wir es tatsächlich tun? Und das machen natürlich ganz viele Ärzte ganz viel in unterschiedlicher Art und Weise. Tatsächlich war da noch der O-Ton ganz viel, nicht zu früh diagnostizieren, denn eine Diagnose, die du hast, die wird dein Leben lang in deiner Akte stehen, jetzt auch mal so bürokratisch gesprochen. Das wird da sein, das wirst du nicht wieder los. Auch wenn du vielleicht in dem Sinne als therapiert giltst, weil du vielleicht gut eingestellt bist, gute Therapien bekommen hast, vielleicht auch ein Medikament nimmst. In deiner Akte wird es aber stehen. Und das war eine Sache, die ich vor 3 Jahren noch ganz stark kommuniziert habe und ganz stark gesagt habe, zu früh ist nicht gut, ne? Nicht zu früh diagnostizieren, weil vielleicht sind es tatsächlich eher Punkte, die etwas mit der Pubertät und der allgemeinen Verwirrtheit in der Pubertät zu tun hat. Aber tatsächlich sind wir da, wenn wir jetzt sowas wie Corona anschauen oder auch solche großen Umstände wie ein Krieg, etwas weggegangen von dieser Aussage und gehen eher in die Richtung, okay, es ist auch gut, frühzeitig zu diagnostizieren. Du siehst, das ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert und es ist total schwer festzupinnen. Das ist super individuell. Im Grunde ist ein O-Ton, wenn du dich mit mentaler Gesundheit und Erkrankung beschäftigst, dass es nie eine geradlinige Aussage gibt. Und das hat nichts mit mir als Expertin oder nicht als Experte zu tun, sondern dass das unglaublich individuell ist. Und ganz anders, das ist so eins meiner Lieblingsbeispiele, als wenn ich mir den Arm breche, gibt es ein Protokoll. Da können wir gucken, welcher Knochen ist es. Und im besten Fall weiß mein Doktor auch ziemlich genau, schnell, was müssen wir tun. Und das ist egal, ob du dir den Arm brichst oder ob ich mir den Arm breche. Das geht bei psychischen Erkrankungen nicht. Und das ist wiederum egal in welchem Alter. Und das ist wirklich ein Punkt, der es so schwer macht, festzupinnen, das, was du mich eben fragtest, weil das Alter eine Rolle spielt, aber wann ist jetzt der richtige Punkt, um zu diagnostizieren?
Ja. Nimmst du da auch wahr? Ich meine, du gehörst ja selber, auch nur ganz knapp, aber du gehörst selber noch zu dieser Generation, über die wir jetzt heute sprechen. Nimmst du auch im privaten Umfeld, vielleicht über Freunde, Freundinnen wahr, dass sich da wirklich auch vieles im negativen Sinne verändert hat, gerade in Bezug auf psychische Erkrankungen oder vielleicht auch in der Richtung einfach die Ängste größer geworden sind, als sie vielleicht bei Kollegen sind, die 20, 30 Jahre älter sind oder so?
Ich würde sie nicht als stärker oder schlimmer bezeichnen, ich würde sie einfach als anders bezeichnen. Denn ich glaube, die meisten von uns haben ja diesen direkten Vergleich mit den Eltern zum Beispiel oder mit Onkel, Tante, vielleicht sogar den Großeltern. Und ich habe ja zu Beginn gesagt, wir müssen eigentlich 3 Punkte betrachten. Die anderen beiden habe ich so ein bisschen hinten runterfallen lassen. Tatsächlich würde ich das damit begründen. Und zwar, dass es zum einen noch eine Sache gibt, die uns ganz oft vor riesige Hürden stellt, und zwar die unglaublich vielen Möglichkeiten, die wir haben. Die ganz aus der Perspektive unserer Eltern was ganz Tolles ist. Und Mensch, Kind, du kannst ja alles machen und dir steht die Welt offen. Das stand sie mir nicht. Ne, so dieser extreme Vergleich. Es ist natürlich nicht immer so, aber ich habe schon häufig gehört, dass das genau so ungefähr die Aussage ist dazu. Da vergisst man aber, dass diese Möglichkeiten auch eine Riesenbelastung sein können. Denn ich bin zum Beispiel Rehabilitationswissenschaftlerin und muss jedes Mal erklären, was ich eigentlich tue. Es gibt nie einfach nur diesen easy Gesprächseinstieg zu sagen, ja, was machst du so? Ja, und dann komme ich und sage, naja, ich bin Reha-Wissenschaftlerin. Aha, was heißt das? Das heißt theoretisch, und dann geht das so los. Und ich kann gar nicht sagen, was ich da bin. Und wir sind irgendwie in diesem Zwiespalt zwischen, die Leute wollen gerne wissen, wer ich bin und was ich bin. Ich kann es aber nicht benennen, obwohl ich ja was in der Hand habe. Und das ist meiner Meinung nach ein Riesenpunkt, der uns total unsicher machen kann. Menschen, die Abschlüsse haben, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, die vielleicht ein Studium noch hinterher gemacht haben und da super viel gemacht haben, schon erfolgreich arbeiten, sind total unsicher, was das angeht. Weil wir nicht mehr wissen, wie wir uns positionieren. Es gibt nicht mehr nur, ich mache eine Maurerausbildung und bin dann Maurer. Das ist ja klar. Das ist es nicht mehr. Und das ist ein Riesenpunkt, der auch für Ängste sorgt, weil wir uns nicht mehr gut positionieren können.
Ist das was du auch wahrnimmst? Hast du gerade gesagt, vorher bis jetzt bist du natürlich auch so für die Akquise da. Du sprichst mit sehr vielen jungen Menschen. Kannst du da ein Beispiel nennen, wo wirklich Leute auch vor dir saßen und gesagt haben, ja, also ich weiß eigentlich gar nicht genau, warum ich jetzt hier bin, aber ich muss ja irgendwas tun oder so ähnlich?
Definitiv, denn ich betreue den Studiengang Soziale Arbeit und einer der klassischen Sätze im Bewerbungsgespräch, aber vor allem auch in dem Bewerbungsschreiben ist, ich bin ein ganz sozialer Mensch, ich würde gerne was Soziales machen und irgendwas mit Menschen. Und da habe ich mir eine ganz freche Frage mittlerweile ausgedacht und fragte immer, okay, mit welchen Menschen möchtest du denn gerne was machen? Ich kann das total nachvollziehen, das grundsätzliche soziale Gefühl. Aber im Studium und auch danach, irgendwie müssen wir uns ja festlegen. Und da wird mir ganz oft klar in den Gesprächen, dass sie das nicht können, dass das auch in Ordnung ist, weil gerade der Bereich soziale Arbeit unglaublich groß ist. Das bedeutet, da hast du diese Freiheit. Du bist Sozialarbeiterin und kannst dann aber ganz viele unterschiedliche Dinge machen. Das höre ich in den Gesprächen ganz viel heraus oder wird sogar ganz klar gesagt, dass das die Motivation ist, das zu studieren, weil man sich nicht festlegen muss, weil man es vielleicht auch noch nicht kann und dann sein Leben lang in unterschiedliche Bereiche reingehen kann, aber in seiner Profession bleibt.
Ja, okay, spannend. Also ich denke, zwei sehr, sehr wichtige Punkte können wir gerade nochmal wiederholen, die auch so ein bisschen ich gerade mindestens gedanklich in mein EAB-Modell eingebaut habe, wo das eine die äußeren Einflüsse sind, was wir gerade besprochen hatten, Depressionen, Ängste, die entstehen einfach durch das, was jetzt die letzten Jahre auf uns eingewirkt hat. Zum anderen die enorme Unsicherheit natürlich auch, weil es viel zu viel Auswahl gibt, wo ich auch immer so gerne da ein bisschen mit dazu nehme, was einfach sehr, sehr wichtig ist. Jetzt gibt es aber noch einen Aspekt und da möchte ich dich absichtlich jetzt auch noch fragen, damit das Modell vollständig ist, oder ich es mindestens mal so in mein Modell frecherweise eingebaut habe, was du gesagt hast, nämlich den Aspekt der Erziehung und der Eltern. Ich habe immer wieder mich damit beschäftigt und so das Gefühl bekommen, dass natürlich Erziehung früher logischerweise ganz anders funktioniert hat. Es gab andere Herausforderungen. Zum anderen aber auch, wenn wir bei mentaler Gesundheit sind, aus meiner Sicht oft die Herausforderung besteht, dass, glaube ich, viele Probleme nie gelöst wurden, sondern von Generation zu Generation mitgenommen wurden. Das hat irgendwann nach dem Krieg angefangen und dann hat man nicht drüber gesprochen, seine Arbeit gemacht, gab es ja auch noch nicht viel Auswahl, halt den Mund, arbeite, bis du in Rente gehst und dann war das alles irgendwie gut und jetzt nimmst du das ja immer mehr in die nächste Generation mit, weitere Probleme kommen von außen rein. Siehst du da auch die Eltern als, ich will nicht als Ursache sagen, aber vielleicht so ein Stück weit als ein Baustein, warum wir auch psychische Erkrankungen bei Kindern vielleicht jetzt in so hoher Anzahl aktuell haben?
Eine sehr gute Frage. Ich würde es so formulieren. Ich glaube schon, dass das einen Effekt hat, aber gar nicht mal, weil wir so viel mitnehmen aus den vorherigen Generationen. Ich ja tatsächlich dann auch erstmal nicht, sondern vielleicht meine Eltern. Gar nicht, weil sie so viel mitnehmen, über das nie gesprochen wurde, sondern dass wir an diesen Punkt kommen, wir verstehen uns nicht mehr. Also unsere Eltern verstehen unsere Problematik nicht und wir verstehen die Problematik unserer Eltern nicht. Und das führt natürlich auch zu total großen Spannungen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir in Riesenschritten vorausgehen mit der Anerkennung von psychischen Erkrankungen. Gleichzeitig gibt es aber natürlich noch unglaublich viele, ich weiß gar nicht, ob es dafür wirklich Zahlen gibt, unglaublich viele Menschen, die sagen, naja, ne, so, also eine Depression, ich glaube eher, du müsst mal wieder was Spaßiges machen oder mal wieder glücklich sein. Das gibt es ja auch noch unglaublich viel. Also so in meiner Bubble, dass ich mich ganz viel damit beschäftige, mit mentaler Gesundheit, habe ich manchmal sogar den Eindruck, dass wir total gut schon darin sind, die anzuerkennen und damit umzugehen. Da vergisst man aber auch ganz schnell, dass die Mehrzahl der Menschen nicht wir Jungen der Generation Z sind oder vielleicht auch noch ein bisschen älter, sondern die, die noch unter den, ich sag mal, alten Umständen groß geworden sind, wo psychische Erkrankungen keine oder wenn dann eine sehr belastete Rolle gespielt haben. Und das spüren wir noch. Und ich würde eher auf dieser Ebene sagen, dass es da zu Reibungen kommt und dass wir uns deswegen nicht gut verstehen können mit unseren jeweiligen Problematiken.
Ja. Wir fühlen uns also oft nicht verstanden, nicht gehört, weil wir aus einer, also ich sage jetzt schon wir, ich bin ja gar kein Zettler, also weil die Generation Z halt einfach natürlich in einer anderen Zeit groß geworden ist. Die Frage wäre jetzt zu all dem, was wir gesagt haben, wie gehen wir als Erwachsene, als Eltern, als Führungskräfte letztendlich damit um? um, wenn wir sagen, wir wollen bei unseren Mitarbeitern, Kindern auf jeden Fall mentale Gesundheit erreichen, wenn sie vielleicht auch noch nicht da ist oder noch nicht so ausgeprägt? Auf was kommt es wirklich an, würdest du sagen, also so die Tipps, damit du wirklich mental gesunde Mitarbeiter, Kinder hast oder eben dahin mit diesen Weg mit ihnen gehst?
Ich würde als allererstes sagen, uns als Generation Z ist es unglaublich wichtig, dass man uns zuhört. Egal, was das Thema ist, dass man ein offenes Ohr hat, uns zuhört und das vor allem wertschätzt. Ganz egal, was die Meinung darüber ist, ob man jetzt wirklich im Kopf rumschwirren hat, naja, ob das wirklich eine Depression ist. Das ist nicht der Punkt. Wichtig ist zuzuhören und das ernst zu nehmen. Also das wäre jetzt der Fall, dass da schon was im Busch ist, dass da schon was los ist und jetzt möchte die Person gehört werden. Das ist definitiv ein unglaublich wichtiger Punkt für uns als Generation. Und das Zweite ist, um gesund zu erhalten, Angebote schaffen, aufklären. Es gibt so einen Begriff, der nennt sich Psychoedukation, darüber sprechen. Es muss gar nicht so tief reingehen und dann Definitionen sein über psychische Erkrankungen, sondern über die Existenz sprechen, über vielleicht bestimmte Symptomatiken oder bestimmte Auslöser. Darüber sprechen, das wiederum auch ernst nehmen, nicht nur machen, weil man denkt, man muss das jetzt machen, sondern sich wirklich damit beschäftigen. Wir merken das, wenn das jemand nur macht, weil man uns jetzt gefallen möchte. Also wirklich, das sind zwei unglaublich wichtige Punkte für uns. Zuhören und wertschätzen, wie wir dann darüber kommunizieren.
Ja. Und man darf dann natürlich auch nicht vergessen, also ich spreche jetzt gar nicht immer unbedingt davon, dass jetzt einer kommt und sagt, ich habe die und die Krankheit, was sollen wir jetzt machen? Da musst du natürlich dann entsprechend einen ärztlichen Rat suchen und nicht als Führungskraft sagen, du musst jetzt das und das. Darum geht es jetzt gar nicht, um das nochmal klarzustellen, sondern letztendlich, egal wer woher kommt, diesen Weg mit einer Generation zu gehen, dass wir sie eben nicht verlieren, was wir ganz oft tun, schon im ersten Gespräch, sondern langfristig für uns gewinnen. Und das ist schon etwas, ja, auch hier wieder natürlich die letzten Jahre viel zu kurz kam, die Gespräche, das Gespräch suchen. Klar, wir haben dann irgendwie 2 Jahre über Zoom gearbeitet. Da ist das irgendwie nicht so wichtig gewesen, offensichtlich, dass du auch mal den ein, zwei private Sätze miteinander tauschst, sondern du hast da deine Meetings, ansonsten sitzt du zu Hause allein im Büro. Und das halt wieder aufzunehmen, glaube ich, würde schon fast von alleine sehr, sehr viele Probleme lösen. Heißt aber halt auch, dass wir, wenn wir jetzt von der Rolle der Führungskraft ausgehen, uns natürlich auch die Zeit nehmen müssen. Es geht nicht anders. Also, wenn du Führungskraft sein willst, bist du am besten heute auch in der Richtung Mentor und Coach, vor allem für sehr junge Menschen, um dann das, was du jetzt gesagt hast, wieder aufzugreifen und erstmal ganz, ganz, ganz viel zuzuhören. Und allein daran scheitert es, glaube ich, was ich gesehen habe, eben leider schon. Ne?
Ja, da gebe ich dir absolut recht, das als Ergänzung. Und ich habe das Gefühl, dass wir das schon auch viel einfordern. Also mit meinen jungen Mitmenschen, mit meinen Freunden, Freundinnen oder Kolleginnen und Kollegen. Ich bin grundsätzlich oft in jungen Teams bis jetzt gewesen. Ich habe schon das Gefühl, dass wir das viel einfordern. Und man kann uns sehr schnell frustrieren damit, wenn man es nicht hört. Also wenn man nicht hört, dass wir dieses Bedürfnis haben, du hast absolut recht, es geht nicht immer nur darum zu sagen, ich habe schon eine Erkrankung. Das ist ein anderer Weg, sondern wirklich gehört zu werden, Bedürfnisse zu hören, die sind anders als die von denen, die vor 20 Jahren ins Unternehmen gekommen sind.
Ja.
Das ist der Punkt und ich habe das Gefühl, wir fordern das schon viel ein. Es werden immer besser darin und wenn das dann nicht gehört wird, das ist wirklich ein Punkt, wo ganz viele von uns schnell gehen. Wir sind nicht mehr so zäh. Dinge so lange durchzuhalten, einfach nur weil wir wissen, wir müssen ja arbeiten. Wir gehen auch schnell woanders hin. Und das sollte dann auch bewusst sein, dass wenn man uns nicht hört, dass das für den Chef oder die Chefin vielleicht ein Punkt wäre, wo man sagt, naja, das ist ja nicht so schlimm, die machen ja hier gute Arbeit. Das kann für uns aber eine riesige Rolle spielen, egal wie toll der Job ist, egal wie toll die Kolleginnen sind. Wenn wir nicht gehört werden, kann das ein Grund sein, für uns zu gehen. Und das Bewusstsein zu haben, soll keine Drohung sein, sondern einfach nur das Bewusstsein zu haben, kann vieles kitten. Also viele könnten bleiben, wenn man ihnen zuhört.
Ja. Letzte Frage, weil wir ja auch mit dir im Zusammenhang über soziale Arbeit sprechen, ist dieses Zuhören, dieses für andere Dasein, sie integrieren, was Gutes tun, ist das auch so ein Aspekt, der eben aus dem, was du jetzt gesagt hast, gerade eben auch entsteht, warum sich, ich glaube, ja doch inzwischen sehr, sehr viele Menschen dafür entscheiden, aber vor allem sehr, sehr viele junge Menschen dafür aussprechen, sozial engagierter zu sein als vielleicht die Generation vor ihnen. Hängt das damit zusammen?
Ich glaube, dass das FSJ, also dass dieses Zwischending zwischen ich mache meine Schule fertig und fange dann vielleicht sogar was ernsthaft sozial an zu studieren, das ist ja nochmal eine andere Entscheidung, das ist ja wirklich was, was wir ganz viel sehen. Ganz, ganz viele gehen in ein FSJ zwischen Schule und Ausbildung oder Studium. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und ich finde, das spricht auch dafür, was du jetzt eben fragtest, dass wir uns sehr stark dahin orientieren. Ne? Wir haben immer noch einen riesen Fachkräftemangel, um das aber kurz dazwischen zu schieben, was die soziale Arbeit betrifft. Aber wir haben auch ganz, ganz viele Menschen, die unglaublich motiviert sind. Nicht nur die ganz Jungen, aber ja, die natürlich auch, die gerade vor dieser Entscheidung stehen, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und ganz viele entscheiden sich für Soziales im weitesten Sinne. Ne? Ich persönlich zähle da auch sowas wie die Pflege mit rein. Dazu brauchst du auch ein soziales Herz, jetzt nicht nur die Sozialarbeiterinnen. Und ja, wir entwickeln uns ganz viel dahin, was aber bestimmt auch nochmal andere Aspekte mit reinbringen muss, wenn du das so betrachtest, wie wir haben halt dieses Sozialsystem. Ich persönlich lebe nicht nur in Deutschland, sondern auch in Namibia. Und da sehe ich halt riesige Unterschiede. Das heißt, ich habe auch immer mal ich nehme mal so einen Schritt zurück und schaue mal, okay, das, was ich so viel betrachte, ist ganz viel Deutschland. Das heißt, wir sind sehr fokussiert auf das, was wir hier sehen. Wir müssen es nicht vergleichen, aber das, was wir hier betrachten, ist wirklich unser System hier in Deutschland, unsere Gesellschaft und unser Sozialsystem.
Lara, du hast jetzt einige Punkte ja genannt. Es gibt noch einen dritten Punkt im Prinzip zu dem, was du jetzt gesagt hast. Und das sind die Medien. Was hat es damit auf sich, wenn wir in dem Zusammenhang über mentale Gesundheit beziehungsweise vielleicht auch psychische Erkrankungen sprechen?
Ich glaube, ich erzähle damit nichts Neues und viele hören das auch an sich nicht gerne. Dessen bin ich mir auch bewusst. Ich selbst höre das auch nicht gerne. Aber Medien sorgen für Abhängigkeit. Das ist ein Fakt. Tatsächlich sind wir auch so weit, dass wir das mittlerweile in den Werken, die wir so nutzen, um Diagnosen zu stellen, festhalten. Also das ICD-11 ist aktuell die Version, wo das tatsächlich auch schon mit drin steht. Das heißt, wir sind offiziell auf dem Weg, das anzuerkennen. Ich glaube aber, es fehlt ganz oft bei uns als die Personen, die eigentlich betroffen sind, noch das anzuerkennen. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Der erste Schritt ist eben zu verstehen, okay, da ist wirklich was dahinter, was uns gefährden könnte. Mir geht es dabei gar nicht unbedingt darum, dass man aus den sozialen Medien erkrankt, sondern dass es dadurch schwerer ist, sich gesund zu erhalten. Wir haben unglaublich viele Eindrücke, nicht nur positive oder negative, das müssen wir gar nicht so schwarz und weiß betrachten, sondern einfach nur unglaublich viele Eindrücke. Jeder verarbeitet die anders, jeder hat andere Algorithmen. Der eine guckt sich den ganzen Tag nur Essen an, der andere guckt sich den ganzen Tag nur Fitnessvideos an, die nächste hat nur Katzenvideos. Die haben alle unterschiedliche Eindrücke auf uns und können uns unterschiedlich stark belasten, ohne dass wir das so stark merken, oder auch vielleicht amüsieren. Trotzdem hängen wir vor dieser Kiste. Meistens ist es ja das Handy. Und dieses Gefühl auch, vielleicht kennst du das auch, dass du das Handy eigentlich in der Tasche hast und denkst, ach, hat es nicht gerade einen Ton gemacht oder vibriert? Dabei war da nichts. Das Handy hat sich nicht gemeldet, aber mein Kopf hat mir irgendwie gesagt, ach, ist doch schon 5 Minuten her, da muss doch eigentlich was reingekommen sein. Oder einfach mal schnell den Bildschirm antippen, da ist doch bestimmt was gekommen. Das sind Anzeichen für Abhängigkeit. Ich möchte nicht, dass hier irgendjemand rausgeht und denkt, oh Gott, sie hat ja gesagt, ich bin abhängig. Darum geht es mir gar nicht, sondern nur das Bewusstsein zu schaffen, dass diese Dinger uns ständig dran haben. Immer. Ob das jetzt das nächste Video ist, was wir gucken wollen, oder schnell hat Felix mir nicht eben noch geschrieben, ich muss nochmal schnell nachgucken. Das sind Dinge, die uns auch definitiv beeinflussen und uns davon abhalten, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und nur wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, können wir uns auch gesund halten. Und deswegen sehe ich die auch als eine Hürde für uns alle. Da können wir nicht nur Generation Z sagen, sondern für uns alle. Ganz egal, wer ein Handy in der Hand hat, hat die gleichen Hindernisse da, sich gesund zu erhalten.
Medien, die uns davon abhalten, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Das ist eine unglaublich wichtige Aussage. Wenn ich jetzt sage, von heute auf morgen, rein theoretisch, okay, ich verzichte jetzt mal eine Woche auf mein Smartphone, mit mir selbst zu beschäftigen, allein damit können jetzt gar nicht viele was mit anfangen. Was meinst du denn damit? Einfach kein Smartphone zu nutzen oder tatsächlich auch etwas mehr dann noch für mentale Gesundheit zu tun?
Beides. Ich glaube, dass das Hand in Hand geht. Ich glaube, dass wir das total verlernt haben, uns überhaupt zu beschäftigen, wenn wir nicht das Handy oder Netflix oder irgendwas Digitales, ein Radio hat ja fast keiner mehr, aber selbst das, irgendwas, was uns zuquasselt. Wir haben es fast verlernt, uns dann noch zu beschäftigen, wenn wir diese Einflüsse nicht haben. Das heißt, zum einen denke ich, dass das ganz automatisch passiert, wenn wir diese Einflüsse wegnehmen, dass wir neue Ideen brauchen. Die wenigsten werden sich auf die Couch setzen und Däumchen drehen. Wir wollen ja irgendwas machen und das ist auch total in Ordnung. Nur wir müssen dann neue Taktiken finden. Und es wird so oder so passieren, dass wir uns in einer gewissen Art und Weise mehr mit uns selbst beschäftigen. Das heißt, ich rede noch nicht von Meditation oder ähnlichen Dingen, sondern wirklich einfach mal den Kram weglegen. Bei den meisten vielleicht. Könnt ihr euch die Frage auch mal stellen, was würde ich denn jetzt tun, wenn ich mich auf das Experiment einlassen würde, vielleicht erst mal einen Tag das Handy weglassen, eine Woche ist vielleicht schon krass oder einen halben Tag. Versucht das mal und hört erst mal zu, welche Gedanken dann kommen. Welche Ausreden habe ich? Die habe ich auch übrigens. Ne? Mir fallen ganz viele Gründe ein, warum ich das nicht machen kann. Und was wären denn Alternativen dazu, die ich dann vielleicht machen würde? Denkt mal drüber nach. Das ist der erste Schritt, um das vielleicht tatsächlich irgendwann mal zu machen. Aber das reicht schon oft, um uns Ideen zu geben, wie wir uns anderweitig mal beschäftigen können.
Das ist spannend, weil dann kommen wir auf Dinge, die wir vor 2007, sage ich jetzt mal, vor dem ersten iPhone ohnehin gemacht haben, ohne darüber nachzudenken, weil wir gar keine anderen Möglichkeiten hatten. Und klar, also da hast du jetzt natürlich noch mal ein großes Thema aufgemacht, was sehr, sehr wichtig aber ist, wenn wir 4 bis 6 Stunden im Schnitt natürlich täglich am Smartphone hängen und im ersten Moment denken, na, so lang bin ich doch nicht online, stellen dann aber relativ schnell fest über die Funktion Bildschirmzeit, die jeder in den Einstellungen hat, dass es bei auch vielen Erwachsenen übrigens aus den älteren Generationen fast dieselbe Zeit ist. Und dann ist ja völlig egal, auf welcher App du wie unterwegs bist. Du bist einfach an einem Bildschirm, wo auch aus meiner Sicht vor allem eines passiert. Dir werden Entscheidungen abgenommen. Du hast vorher so formuliert, du wirst zugequasselt, also du musst nichts tun. Du sitzt nur da und musst nichts tun. So dein Wille wird Stück für Stück, vor allem in einem Gehirn, was sich entwickelt, wir nennen es Pubertät, geschwächt. Ja, und irgendwann stehst du dann bei der Arbeit vor einer Entscheidung, wo du einfach nicht weiter swipen kannst und denkst ja, Mist, was mache ich denn jetzt? Also das ist echt noch mal so ein Ding, wo du einen unglaublich wertvollen Tipp gegeben hast, mal zu überlegen, was würde ich denn eigentlich tun ohne Smartphone? Und viele stellen es tatsächlich, glaube ich, auch, das nehme ich so wahr, immer in diese lächerliche Richtung, ja, soll ich jetzt auf dem Stein sitzen und den ganzen Tag meditieren? Aber darum geht es ja gar nicht, oder? Um das einfach nochmal rauszugreifen, das ist es überhaupt nicht.
Ja, absolut.
Genau. Also von dem her, ja, also Appell, liebe Lara, Appell an alle, die zuhören, eigentlich egal aus welcher Generation, vielleicht von den Jüngeren, mach dir Gedanken, wie du gesagt hast, was passiert, wenn du mal eine Woche dein Smartphone nicht hast, oder und Appell an vielleicht auch Führungskräfte oder Eltern, was können jetzt die machen? Die können es zwar ihren Kindern oder Arbeitnehmern sagen, aber die denken dann wahrscheinlich im ersten Moment, was will er jetzt von mir? Was würdest du da empfehlen?
Gute Frage. Ich würde wirklich damit anfangen, so ein Gedankenexperiment zu machen. Keine Drohung. Das ist totaler Unsinn. Das hilft nicht. Dann will man es erst recht nicht machen. So, wenn du jetzt aus dem Smartphone nicht weglegst, das hilft nicht. Angebote schaffen vielleicht auch. Ne? Du hast jetzt eben gesagt, 2007, da habe ich noch mit Kreide gespielt. Also ich werde wahrscheinlich nicht zurückgehen dazu, dann jetzt das zu tun, was ich 2007 vor den Smartphones und Ähnlichem gemacht habe. Aber also ich persönlich beschäftige mich auch viel damit. Das heißt, ich kann von mir sagen, mir fallen unglaublich viele Dinge ein, wenn ich mich auf dieses Gedankenexperiment einlasse. Das muss nicht so weit gehen, dass ich mein Handy weglege. Wir können auch anfangen mit, wir machen mal das WLAN aus, wenn ich was anderes mache. Nachts das WLAN aus. Ich kenne ganz viele, die sagen, das ist doch totaler Unsinn. Und dann kommen die Nachrichten ja trotzdem. Sag ich, Ja, aber nachts will ich die doch gar nicht lesen, dann kann ich es auch ausmachen, ne? Mit solchen Kleinigkeiten anfangen. Die haben aber einen Rieseneffekt. Das heißt nicht sagen, bitte weglegen, dann machen wir es erst recht nicht, sondern Angebote schaffen und sagen, denk doch mal drüber nach. Noch nichts machen, keine Aktion ist erforderlich. Weder WLAN aus noch Handy weglegen, sondern denken. Vielleicht kommen dann ein paar Ideen. Und wenn man dann immer noch zu dem Schluss kommt, für einen selbst ist das totaler Unsinn, dann ist das auch in Ordnung.
Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Und auch hier ist natürlich wieder, das darf man an der Stelle auch nochmal erwähnen, natürlich auch diese Generation Kluft, ja, ein Babyboomer und Xer, ohne denen zu nahe zu treten, aber bei vielen ist es halt doch so, die wissen natürlich gar nicht, welche Funktionen auf dieses Smartphone hat. Die wissen nur, oh, die sind irgendwie bei Facebook, wo die ja übrigens sowieso nicht mehr sind. Aber
Ja.
das ist dann schon alles, was man als Führungskraft weiß und denkt, ja, also wenn du nur bei Facebook bist, dann leg das doch einfach weg und mach das jetzt. Und das ist ja genau das Falsche, denn man darf hier, und die Tipps können wir jetzt auch gerne geben, vielleicht für Leute, für die das neu ist. Und du hast gerade eben dahingehend auch schon ein paar gesagt. Es gibt ja so Kleinigkeiten. Mach nachts das WLAN aus, mach mal bitte die Nicht-Stören-Funktion rein. Du darfst das Smartphone vielleicht ein, zwei, drei, viermal am Tag während der Arbeit für eine gewisse Zeit nutzen und dann mach es bitte wieder aus, ins Angebot zu gehen oder vielleicht sogar nach davor, das ist jetzt auch schon fast wieder zu viel, vielleicht sogar davor schon gemeinsam drüber zu sprechen, was können wir denn gemeinsam tun? Welche Vorschläge hast du? Und vielleicht finden wir da irgendwie einen Kompromiss. Bis hin dazu natürlich, wo ich auch immer wieder überrascht bin, wenn wir gerade jetzt auch über Smartphone sprechen, statt während der Smartphone-Nutzung soziale Medien zu nutzen, vielleicht aber auch einfach das Smartphone beruflich zu nutzen. Also es gibt unglaublich viele Apps, wo schon in der Ausbildung einen unterstützen. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die Firmen integriert haben. Und wenn du natürlich da so einen Zwischenweg findest, vielleicht auch irgendwann dahingehend aus weniger Smartphone-Nutzung und das dann parallel aber auch zu verbinden, bei der Arbeit statt dieses Totalverbotes, ist, glaube ich, auch schon vielen, vielen geholfen und vielleicht auch schon der Tipp für viele Eltern, die halt auch mal wieder auf mich zukommen und sagen, ja, also ich habe das doch gesagt, aber mein Kind macht das trotzdem nicht. Oder das ist immer so der Klassiker. Und der Grund liegt ja genau in dem, was du gesagt hast, weil das kein junger Mensch hören will, ja. Jetzt habe ich das immer genutzt, jetzt darf ich das plötzlich nicht mehr. Ja, also ich glaube, da sind auch jetzt so ein paar Ansätze auf jeden Fall drin, die man gehen kann und die auch, so wie ich das gesehen habe und mitbekommen habe, sehr erfolgreich sind. Und vielleicht am Ende da einfach nur noch mal ein Beispiel. Ich habe tatsächlich letztens auch mit einer Jugendlichen gesprochen, die gesagt hat, sie hat selber erkannt, dass sie TikTok besser mal deinstalliert, weil sie bei TikTok festgestellt hat, es macht sie sowas von süchtig, dass sie im Unterricht nicht mehr aufpasst. Und das fand ich schon krass. Also einmal diese Selbstreflexion mit 14, 15 und auf der anderen Seite natürlich dann auch das konsequent durchzuziehen. Für mich ist das so ein Lichtblick, den ich lang nicht bei allen Jugendlichen sehe, aber vor allem uns Erwachsenen zeigen kann. Sprecht mit den Leuten, gebt ihnen solche Beispiele. Und vielleicht stellen die, nur weil du es gesagt hast, dann selber auch fest, krass, ich bin in der Schule plötzlich besser, weil ich die Smartphone-Zeit reduziert habe oder diese extrem süchtig machenden Apps. Ich zähle TikTok jetzt mal dazu, weil das halt nochmal ein bisschen anders funktioniert als Insta, vielleicht ganz abzuschalten. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Lara, an der Stelle. Wir sind schon wieder am Ende unseres Interviews angelangt. Viele Aspekte, die du mit reingebracht hast, auch nochmal verstärkt haben zu dem, was auch ich immer versuche mitzugeben. Psychische Erkrankung, mentale Gesundheit, darum ging es heute. Und jetzt zum Ende natürlich auch noch so ein bisschen über das soziale Engagement junger Menschen. Und man findet, wie wir jetzt auch festgestellt haben, glaube ich, zu verschiedenen Themen einfach immer wieder Verbindung. Letztendlich ist, glaube ich, aber das Wichtigste, egal um was es geht, sich in die Köpfe junger Menschen hineinzuversetzen. Denn ich habe immer so das Gefühl, viele fangen andersrum an. Ja? Die sagen dann, also wir brauchen mehr Budget für Marketing, für Instagram. Ja, aber was machst du denn da? Was postest du denn da? Wie stellst du dich denn auf? Und dann kommen die Leute ins Unternehmen und sind spätestens dann dann enttäuscht, ja, wenn wir jetzt von Unternehmen sprechen. Und bei Eltern kann man das in anderer Hinsicht, aber mit den ähnlichen Begründungen natürlich auch übertragen. Also ich glaube, das hat nochmal alle ein Stück weitergebracht. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Lara. Und vielen Dank für alle Zuhörer fürs Hören, fürs Dabeisein. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge, auf den nächsten Gast. Danke dir, liebe Lara, und bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.
Danke dir. Tschüss.
Thank you.